Wenn wir nun unseren Gottesdienst beginnen, möchten wir zuerst mit diesem fröhlichen Lied beginnen. Jesus ist kommen, Grund ewiger Freude. Der Chor wird uns zwei Verse voraussingen und dann sind Sie dran, dass wir zusammen zwei Verse singen und der Chor wird dann wieder einen Vers abschließen. Sie singen also vom Lied 53 die Strophen 4 und 6, nachdem der Chor zwei Verse gesungen hat. Wir wollen unseren Gottesdienst im Namen Jesu beginnen. Dazu ist erschienen der Sohn Gottes unter uns, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Wir wollen beten. Herr, du schenkst uns diesen strahlenden Sommertag heute noch einmal und wir empfinden das Wunder unseres Lebens und deine unverdiente Güte und Liebe über uns. Aber da wird uns auch bewusst, Herr, wie in unserem Leben andere Mächte wüten und uns gefangen halten. Und wir kommen heute zu dir, damit du uns diese Befreiung erleben lässt. Du kannst Türen und Tore aufsprengen und kannst uns von allen Bindungen befreien. Und wir können es nur dir in der Stille sagen, wo wir überall gebundene und gefangene Menschen sind, die nichts mehr von der Schönheit deines Ebenbildes darstellen können. Aber du bist gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören, und tu dies bei uns und gebrauche auch uns, dass wir in dieser Welt in deinem Dienst und in deinem Auftrag anderen Menschen zu dieser Befreiung helfen dürfen, die du allein wirkst. Herr, wir bitten dich, sei du jetzt mitten unter uns und tue dein Werk an uns. Amen. Wir wollen in der Stille füreinander weiterbeten. Dafür sei dir Dank, Herr. Wen du frei machst, der ist ganz frei. Amen. Wir hören noch einmal den Chor. Unsere Kindergärtnerin, Erzieherin Fräulein Brinkmann verlässt uns ja heute an diesem Sonntag, um noch eine kurze Englischausbildung in London zu machen, in der Sprachschule, und dann im Januar auszureisen nach Thailand. Ich habe Sie gebeten, uns doch jetzt noch ein paar Worte zu sagen, damit wir Sie auch besser kennen und auch dann an Sie denken können.
Ich freue mich, dass ich Sie noch grüßen darf, bevor ich weggehe, und möchte dies tun mit einem Wort aus Offenbarung 1, Vers 17, b und 18. Und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach zu mir: Fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Dieses Wort war die Tageslosung an dem Tag, als die Entscheidung fiel, als meine Gesundheit und alles in Ordnung war, dass ich rausgehen konnte. Ich hatte von Anfang an den Gedanken gehabt, als ich Gottes Liebe zum ersten Mal so richtig bewusst erlebt habe, dass ich doch mich ganz zur Verfügung stellen möchte, auch dass viele Menschen diese Liebe Gottes auch erfahren können. Und ich war immer wieder unruhig darüber und wusste, Gott will mich einmal draußen haben, auch in der Mission. Aber ich habe lange Jahre warten müssen. Und nun ging ich dann in die Klostermühle, bevor ich hier nach Stuttgart kam, um dann hinterher zu sehen, also während dieser Zeit Klarheit zu bekommen, wo mich der Herr haben möchte in der Mission. Und dann führte mich aber nach 14 Tagen, gleich als ich in der Klostermühle war, kam die Anfrage, ob ich nach Stuttgart kommen möchte. Und für mich war das damals fast eine Anfechtung. Ich habe gedacht, warum denn jetzt wieder hierher in den Kindergarten? Ich denke, ich solle raus. Aber jetzt weiß ich, dass Gottes Wege wirklich richtig sind. Und ich bin froh, dass ich hier die Gemeinde kennenlernen durfte und dass Sie es möglich machen durch Ihre Mittel, die Sie geben, und auch ganz besonders durch Ihre Gebete, mit denen Sie hinter mir stehen werden, dass ich draußen sein darf und die Missionare unterstützen in ihrer Arbeit, indem ich ihre Kinder die Woche über dann versorge und betreue und ihnen die Liebe schenken darf, auf die sie so verzichten müssen, wenn sie ja von zu Hause weg sind. Und ich freue mich wirklich jetzt auf diesen Dienst und freue mich ganz besonders, dass ich wissen darf, dass Sie im Gebet auch dahinter stehen. Ich möchte Sie zum Schluss noch einmal, möchte ich Ihnen noch einmal dieses Wort vorlesen. Fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Das möchte auch über Ihnen und über der ganzen Gemeinde stehen.
Dankeschön. Die Klostermühle ist eine Bibelschule. Der Fackelträger war Fräulein Brinkmann. Waren wir begleiten Sie, Fräulein Brinkmann, in unseren Gebeten und wünschen Ihnen die Erfahrung dieses Wirkens Jesu in ihrem Dienst. Und nun singen wir miteinander: Der Herr ist gut, in dessen Dienst wir stehen. 496, die Verse 1, 3 und 5. Ich bin dankbar, dass wir in der Bibel, im Wort Gottes, so viele ganz verschiedene Zeugnisse haben. Und Sie haben sicher schon gemerkt, dass ich eine Liebe zu den Geschichten des Alten Testaments habe. Ich habe mich heute wieder von diesen gefüllten und dichten Worten des Neuen Testaments abgewandt und habe ein Wort gesucht, eigentlich auch für die Jahresversammlung des Schwarzen Kreuzes, die den zweiten Gottesdienst als ihren Festgottesdienst haben. Aber ich habe gedacht, auch für uns ist das wichtig, weil in diesen Geschichten des Alten Testaments wir so anschaulich sehen, wie Gott handelt und wie er sein Volk führt. Ich lese aus 1. Samuel 7 von Vers 2 ab, aus der Geschichte der Bundeslade. Aber von dem Tag an, da die Lade des Herrn zu Kirjat Jearim blieb, das war, als sie wieder von den Philistern zurückgeschickt wurde, wo die da die Erinnerung an diese Beulen hineingetan hatten, verging eine lange Zeit, es wurden 20 Jahre. Dann wandte sich das ganze Haus Israel zum Herrn. Samuel aber sprach zum ganzen Hause Israel: Wenn ihr euch von ganzem Herzen zu dem Herrn bekehren wollt, so tut von euch die fremden Götter und die Astarten, das sind diese schrecklichen Bildnisse der weiblichen Baalsanbetung, und richtet euer Herz zu dem Herrn und dient ihm allein, so wird er euch erretten aus der Hand der Philister. Da taten die Kinder Israel von sich die Baale und Astarten und dienten dem Herrn allein. Samuel aber sprach: Versammelt ganz Israel in Mizpah, dass ich für euch zum Herrn bete. Und sie kamen zusammen in Mizpah und schöpften Wasser und gossen es aus vor dem Herrn und fasteten an demselben Tag und sprachen dort: Wir haben an dem Herrn gesündigt. So richtete Samuel die Kinder Israel zu Mizpah. Als aber die Philister hörten, dass die Kinder Israel zusammengekommen waren in Mizpah, zogen die Fürsten der Philister hinauf gegen Israel. Und die Kinder Israel hörten es und fürchteten sich vor den Philistern. Und sie sprachen zu Samuel: Lass nicht ab, für uns zu schreien zu dem Herrn, unserem Gott, dass er uns helfe aus der Hand der Philister. Samuel nahm ein Milchlamm und opferte dem Herrn ein Brandopfer als Ganzopfer und schrie zum Herrn für Israel, und der Herr hörte ihn. Und während Samuel das Brandopfer opferte, kamen die Philister heran zum Kampf gegen Israel. Aber der Herr ließ donnern mit großem Schall über die Philister am selben Tag und schreckte sie, dass sie vor Israel geschlagen wurden. Da nahm Samuel einen Stein und stellte ihn auf zwischen Mizpah und Schen und nannte ihn Eben-Ezer und sprach: Bis hierher hat uns der Herr geholfen. Herr, lege du uns dein Wort aus. Amen. Es ist erschütternd, was Menschen mitmachen müssen. Mir wird viel erzählt. Und ich muss es Ihnen sagen, dass mich das oft furchtbar zusammendrückt. All das zu hören, was Menschen heute an notvollem Durchleiden und was sie an Schwerem zu bestehen haben. Es sind viele jetzt unter uns, die kaum mehr frei durchatmen können. Und wenn sie es uns erzählen, sind wir auch wie gelähmt. Und dann schauen uns oft Menschen, die uns das erzählt haben, fragend an, wenn sie am Ende mit ihrem Bericht sind. Und wir spüren, sie wollen von uns einen Rat haben. Oh, wenn sie wüssten, wie es uns in diesen Augenblicken zumute ist. Vielleicht sind wir noch viel verzagter als die Betroffenen selbst. Wie sollten wir denn ihnen einen Rat geben können, wenn alles im Leben so verworren und verwirrt ist und verknotet? Da müsste man ja Psychologe und Mediziner in einem sein, Theoretiker und Praktiker. Da müsste man über viel Lebensweisheit verfügen. Man müsste Menschenkenntnis haben. Man müsste Wissenschaftler sein und doch genauso erfahren in alltäglichen Dingen. Man wollte einen ganzen Stab von Spezialisten um einen her bestellen und sagen, gebt dem doch einen Rat, wie er sich zu verhalten hat. Aber Sie wissen es, wenn man dann solche Spezialisten herholt, dann wird es noch viel komplizierter und viel verwirrter. Unsere schwierigen Lebensfragen lassen sich nicht lösen. Und man hat den Eindruck, dass das von Jahr zu Jahr immer schlimmer werde. Darum habe ich solch eine Freude an diesen Bibelversen gehabt. Vielleicht haben Sie sich gewundert, warum ich gerade diese Verse nahm. Dort stand Samuel vor das Volk Israel hin und sagt ihnen, das kann ich nur in Worten des Glaubens sagen, in göttlicher Vollmacht, klar, eindeutig, unmissverständlich, wie sich ihre Lebensfragen lösen. Er sagt ihnen, ich kann es euch sagen, ich kann euch den Weg zeigen, ich kann euch den Weg weisen. Und ich wünsche uns wieder diese Klarheit des Glaubens in unserer Welt, suchenden, verzweifelten, ratlosen Menschen, genauso klar Wege zu weisen, zu sagen, so lösen sich eure Lebensfragen. Das ist ungeheuer, was wir hier in Anspruch nehmen. Dass wir ausgerechnet heute, wo so viele Menschen nicht mehr weiter wissen, wir sagen können, da ist der Weg und wir sind unserer Sache ganz sicher. Und wir sagen das nicht, weil wir gegrübelt haben und weil wir irgendwelche Spezialfündlein haben, sondern wir sagen dir dies in der Vollmacht dieses Gottes, der dich in dieses Leben gestellt hat. Damals handelte es sich um eine ganz verfahrene Situation. Israel war von den Philistern bedrängt worden. Philister waren ja ein Geschlecht, das irgendwo aus dem Norden zugewandert war, eine ganz andere Völkerrasse, viel größer als diese Israeliten. Und sie bedrängten Israel, weil sie über erprobte Krieger verfügten. Anfangs hatte Israel gemeint, man kann das lösen. Da hat man so ein ganzes Instrumentarium, man macht eine Befreiungsbewegung, man zieht zu Felde, man holt die Waffen. Und dann waren sie elend gescheitert. Mit all ihren Möglichkeiten. Und es dauert jahrelang diese Unterdrückung und dieser völlig ausweglosen politischen Lage. Kommen sie zu Samuel und bitten ihn, gib uns Weisung. Wie können wir rauskommen aus dieser verfahrenen Lage? Was ist der erste Rat? Bereinigt euer Verhältnis zu Gott. Also da geht einem doch der Hut hoch. Ich verstehe, wenn da Menschen mit dem Fuß auf den Boden stampfen und sagen, ist doch unerhört. Ich habe um eine Antwort gebeten, wie sich politische Verwicklungen lösen. Und Samuel sagt, politische Verwicklungen lösen sich nur, wenn ihr euer Verhältnis zu Gott neu ordnet. Das ist so ärgerlich. Und ich habe das oft erlebt, auch in der Seelsorge, wenn Menschen einen Rat gesucht haben, haben sie gesagt, ich komme doch nicht zu Ihnen, um einen frommen Rat zu kriegen. Ich will doch von Ihnen einen praktischen Rat haben. Es leuchtet mir ein. Das sind doch zwei Paar Stiefel. Mein Verhältnis zu Gott und mein Leben. Diese Schwierigkeiten, in denen ich stecke. Und genau das bestreitet Samuel. Und sagt, das ist nicht wahr. Unser Leben hängt bis in die feinsten Verästelungen ganz eng zusammen mit unserem Verhältnis zu Gott. Und es ist unsere erste Frage, wie wir zu Gott stehen und wie wir mit ihm leben. Als Samuel geboren wurde, nein, ich muss sagen, bevor Samuel geboren wurde, war im Volk Israel dies auseinandergebrochen. Man hatte noch ein Heiligtum in Silo, eine Stiftshütte. Aber für was war die da, die Stiftshütte? Da zogen die paar hin, die sich noch für religiöse Bedürfnisse interessierten. Das Leben spielte sich woanders ab. Und dass diese unheilvolle Trennung geschehen, die ja unsere moderne Geschichtsentwicklung auch in unserem Abendland prägt, die wir Säkularisation nennen, dass wir weltliche Gebiete und geistliche Gebiete trennen. Und es waren ganz wenig Menschen, die noch bevor Samuel geboren wurde, es noch wussten, unser ganzes Leben lässt sich nur von Gott her lösen. Das war ein Bekenntnisakt ohnegleichen, als der Vater Samuels Elkana mit seiner Familie hinaufzog zum Heiligtum, obwohl dort oben selbst die beamteten Priester gar nicht mehr von ihrer Sache überzeugt waren. Hophni und Phinehas hatten diesen Job übernommen, weil sie gut Geld verdienen wollten. Und das war damals ein einkömmliches Geschäft, Priester zu sein. Eli hatte sich längst der antiautoritären Erziehung verschrieben und hatte, als die Klagen über seine Söhne kamen, gesagt, ach meine Söhne, was höre ich? Und dann fühlte er sich schon sehr stark und mutig, aber geändert hat sich nichts. Und dann waren es einzelne Menschen, die das durch diese dunkle Periode hindurch gerettet hatten. Unser Leben lässt sich nur von Gott her lösen und mit ihm. Da war die eine Frau, dieses Elkana, diese Hannah, die in diesem Heiligtum ihren Schmerz vor Gott ausweinte, weil sie wusste, nur Gott kann meine Lebensnot lösen. Ist Gott zuständig fürs Kinderkriegen? Gott ist überhaupt für alles zuständig. Und das wusste Hannah. Es gibt keinen Bereich, für den Gott nicht zuständig ist. Der Eli hat das nicht verstanden. Er hat gemeint, seine betrunkene Frau wollte sie rausschicken aus dem Heiligtum. Er war so blind, gar nicht mehr den seelsorgerlichen Blick für einen Menschen zu haben. Welch eine schreckliche Zeit des Absterbens. Und mir ist das eine Sorge, ob das nicht auch ein Bild unserer Kirchlichkeit sein kann. Wir verlieren den Bezug zur Welt, zum ganzen Leben, das nur von Gott her geordnet werden kann. Das heißt dort in dem Bericht, die Lampe Gottes war noch nicht verloschen. Lass doch dein Licht auslöschen nicht, Herr. In dieser wilden und bewegten Zeit. Und dann hat es der Herr doch auslöschen lassen. Die Stiftshütte in Silo wurde zerstört und wir wissen nicht einmal, wann das geschehen ist. Nicht einmal mehr Trümmerhaufen werden uns erwähnt. Es muss ein vollständiges Gericht Gottes über dieser Stätte gewesen sein, wo doch kaum mehr etwas von ihm lebte. Und da hat dieser Samuel es von Kind auf begriffen. Man kann ein Leben nur ganz vor Gott leben. Samuel war ein Einzelner und er wurde von Gott gebraucht. Als Seelsorger und Führer des Volkes errichtete Israel. Das heißt, er sprach Recht. Bis hinein in die schwierigsten Lebensfragen konnte er das lösende Wort sprechen. Und die Leute, die kamen immer mehr zu Samuel und sagten, Samuel, warum hilft uns denn Gott nicht? Und Gott muss doch helfen, wir sind doch Gottes Volk. Und warum löst sich denn meine Lebensfrage nicht? Ist Gott nicht tot? Gibt es denn überhaupt noch? Ich werde an Gott irre. Dann hat Samuel in großer Vollmacht ihnen gesagt, bereinigt euer Verhältnis zu Gott. Tut von euch die fremden Götter, wenn ihr euch von ganzem Herzen zu Gott bekehren wollt, so tut von euch die fremden Götter. Macht einen klaren Schnitt in eurem Leben. Geht raus aus der verwaschenen Halbheit und macht klare Linien in eurem Leben. Ja, warum hat denn Gott vorher nicht geholfen? Ich muss einen ganz harten Satz jetzt sagen. Gott will uns gar nicht immer helfen. Gott ist der Meinung, wir brauchen Druck. Und Israel braucht so lange Druck, schwersten Druck, bis Israel merkt, ich muss umkehren zum lebendigen Gott. Jetzt bitte, ich meine das nicht so, um Sie zu verurteilen und sagen, darum steckt der andere so tief in der Patsche. Ich glaube, dass alle, wie wir hier zusammen sind, wir alle diesen Druck Gottes sehr stark in unserem Leben spüren. Warum er uns Dinge nicht wegnimmt, warum manche Gebete ungehört verhallt sind, warum er uns Sachen, die wir längst erbeten hatten, nicht löst, wie damals. 20 Jahre stand die Bundeslade in Kirjat Jearim und Gott hat lange Zeit den Philisterdruck über Israel stehen zu lassen, bis sie diese Bußpredigt von diesem Samuel überhaupt verstehen. Tut von euch die fremden Götter. Das war ihnen bisher gar nicht bewusst geworden, dass das schlimm ist, wenn man Gott nur halb dient. Warum? Wir leben doch in einer so lauen Zeit. Das ist doch ganz normal, dass man auch den Gottesglauben vermischt mit allerhand anderem. Und dann kommt die Stunde, wo Gott reden kann. Es geht unserem Herrn um klare Bekehrungen, die unser Leben sichtbar prägen. Und wenn wir in tiefen Lebensfragen drinstecken, ist das unsere Aufgabe als Seelsorger. Mich bewegt das auch im Blick auf so ein Schwarzes Kreuz, auf eine Hilfsorganisation an Gefangenen. Das ist ja unsere große Möglichkeit, dass wir das ganze Leben vor Augen haben, dass wir nicht nur einen frommen Sektor der Seele bedienen, aber dann sagen können, nur wenn ein Leben von Gott geordnet wird, das geht ja zuerst uns an, aber dann auch andere, denen wir Rat und Hilfe geben wollen, nur wenn von Gott her ein neues Verhältnis da ist und eine Bereinigung der Lebensfragen erfolgen kann, dann kann auch eine Lösung erfolgen. Das Zweite, was ich bei Samuel als Rat merke, klärt, was euch das Wichtigste ist. Klärt, was euch das Wichtigste ist. Nun, dass damals die Leute Gott dienen wollten, ja, das hat sich überhaupt nie wahrscheinlich einer hat sich gegen Gott entschieden. Ich frage mich, wo es überhaupt in der Welt so entschlossene Leute gibt, die sich klar gegen Gott entscheiden. Das Schlimme der Gottlosigkeit ist ja, dass das immer halb und halb läuft. Ein bisschen Frömmigkeit, ein bisschen Christentum, vermischt mit allerhand Heidentum. Und darum begnügt sich Samuel nicht mit einer Bekehrung, die oben hingeht, einer äußeren Lebenskorrektur. Sondern er verlangt, richtet eure Herzen zu dem Herrn. Man kann das Wort vom Herzen kaum mehr in einer christlichen Gemeinde in den Mund nehmen, weil dort alles so herzlich geschieht. Es wird herzlich eingeladen und herzlich gedankt. Und dann nehmen wir das so als die oberflächlichste Floskel, die es gibt. Da meint ja Samuel viel, viel mehr und sagt, euer Verhältnis zu Gott muss dort im Herzen wurzeln. Da, wo unsere Liebe wohnt, wo unsere Gedanken und Pläne gemacht werden, dort, wo wir so empfindlich sind, wenn uns einer die Ehre abschneidet, dort, wo unsere geheimen Lüste und Regungen sich bewegen, dort, wo wir so leicht gezogen und beeinflusst werden, dort im Innersten wollen. Darum hat Gott so oft gesprochen, dass wir ihn lieb haben sollen. Und wenn wir ihn nicht von Herzen lieb haben, man kann ja darüber nicht reden, das ist eine Sache des gelebten Liebens. Wenn wir ihn nicht dort im Herzen lieb haben, dann können wir auch keine Lösung unserer Lebensfragen finden, sagt Samuel. Und wenn er das zum Volk Israel sagt, war das ja ganz aktuell. Damals hatten sie eine ganz andere Vorstellung von Gott. Sie hatten damals, als der Philisterdruck so groß wurde, recht rasch gewusst, Gott kann helfen. Und wie kriegt man Gott auf seine Seite? Dann sind sie zur Stiftshütte gerannt und haben die Bundeslade herausgeholt und sagten, mit Gott, vorwärts. Und dann sind sie mit Gott hinausgezogen, denn sie wussten, das ist der Schemel seiner Füße, diese Bundeslade. Und er wohnt über den Cheruben, diesen beiden Engelsgestalten, die auf der Bundeslade, auf dem Deckel der Bundeslade waren. Und als sie hinauszogen, den Philistern entgegen, machten sie eine erschütternde Erfahrung. Gott war von ihnen gewichen. Das ist ein Missverständnis, dem Leute, die den Namen Gottes tragen, immer wieder erliegen. Und das ist mir ein Bild für unser Christentum. Wir meinen, Gott sei bei uns. Warum denn? Wir haben doch Kirchen, wir haben doch Traditionen, wir haben doch den Namen, wir haben die Bibel, ist doch alles da. Und es sind letztlich nur Symbole. Was war denn die Bundeslade? Ein Symbol des Gottes, der mit seinem Volk durch die Wüste zog. Gott kann seine Symbole fahren lassen. Und die Zeichen fahren lassen und die Gebäude und die äußeren Dinge alle fahren lassen, weil er sich nicht an Symbole hält. Frage mich, ob heute nicht schon langsam wieder eine neue Entwicklung anfängt unter uns, wo in der Zeit der kirchlichen Erstarrung und des Todes wieder Wert gelegt wird auf Liturgie und Formen und äußere Zeichen. Man meint, dann sei Gott doch wieder da unter seinem Volk. Dass das alles leere Form und Hülse sein kann, das wird gar nicht bedacht. Und Israel hat es erleben müssen, so kann man Gott nicht dienen. Und das ist nicht wahr, dass wir Gott einfach auf unserer Seite hätten, nur weil wir in der Tradition unserer württembergischen Kirche leben oder weil wir christlich getauft sind. Gott kann Symbole wegwerfen. Darum ist der Weg klar gewiesen, wenn es um Bekehrung geht. Richtet eure Herzen zu dem Herrn. Wenn wir Lebensprobleme lösen wollen, diese verwickelten Lebensfragen, die Sie bedrängen, das ist keine Ausflucht von mir, sondern das ist die Antwort auf das, was Sie bewegt, die ich Ihnen im Namen Gottes zusprechen will. Suchen Sie den Herrn. Und Sie werden erfahren, wie man in allen Lebenslagen im Frieden leben kann. Wie man geborgen sein kann, unter der Hand mächtig ist. Klärt, was euch das Höchste ist. Klärt, was euch im Innersten erfüllt. Wo euer Sehnen liegt. Dort will Gott wurzeln in eurem Leben. Noch einen letzten Gedanken. Unser Leben soll ein Dienst für Gott allein sein. Dient ihm allein, so wird er euch erretten aus der Hand der Philister. Übrigens, es hat gar nicht gestimmt, was da Samuel gesagt hat. Wir wollen das Wort Gottes sehr genau und pünktlich lesen. Als nämlich die Leute wirklich Gott allein dienen wollten und vor Samuel standen und sagten, wir haben gesündigt. Das war doch nicht, wir haben hier und da und vor 3 Tagen und da war noch eine kleine Geschichte, sondern es war eine Lebensbeichte. Wir haben die Liebe Gottes mit Füßen getreten. Unser ganzes Verhalten war Sündigen, war Lästern Gottes. Da, wie sie so auf einmal dastanden, da wich nicht die Not, sondern sie wurde erst recht groß. Da zogen die Philister herauf. Das haben Glaubende zu allen Seiten immer wieder erlebt. In dem Augenblick, wo man ganz mit Gott wagt, meint man, jetzt wird die Lage untragbar schlimm. Jetzt ist alles verloren. Ich habe Ihnen in den Gemeindebrief so ein schönes Zeugnis eines jungen Mannes mit 34 Jahren abgedruckt, der seit 11 Jahren Krebs hatte, so auf dem Gemeindetag in Halle 6 gesprochen hat. Und genau da, wo wir die Gemeindebriefe ausgetragen hatten, hat man ihn zu Grabe getragen. Weil das eine Art unseres Gottes ist, bis zum Letzten zu demonstrieren, meine Hilfe geht ganz anders, als du rechnest. Und mein Reden mit dir ist ein ganz anderes. Nur verspricht er das, wo man ihn von ganzem Herzen sucht. Dient ihm allein. Und er kann das noch über dem aufgeschaufelten Grab demonstrieren, wie er uns errettet. Aus den Klauen des Todes, wie er unser Leben uns neu schenkt. Das kann er demonstrieren, selbst wenn wir es mit unseren Augen nicht mehr sehen. Dient ihm allein. Dieser dritte Teil der Bekehrung war Samuel wichtig. Und wir können Menschen keinen Rat in verwickelten Lebensfragen geben, ohne das zu sagen, alles was du tust, in Worten oder mit Werken, tu es im Namen Jesu Christi für ihn. Und wenn wir das Wort Dienst sagen, dann denken wir zuerst hoffentlich an den, der vor allen anderen Diener war. So wie Jesus treu sein Leben hingegeben hat, sich in den kleinen Dingen dieser Welt verzehrt hat, der sein Leben zum Opfer für andere gab, der es als Vorrangigstes ansah, einem anderen die Füße zu putzen und den geringsten Dienst zu tun, so ordnet er es für uns. Und das kann für unser Leben jetzt so eine neue Entdeckung sein. Das ist die praktische Wegweisung, die er uns mitgibt. Für unsere Lebensfragen, da dein Beruf, deine Gespräche, deine Familie, in der du lebst, die kleinen Dinge des Tages, tue sie als Dienst für Gott allein. Und dann wirst du deine Erfahrungen mit Gott nicht in der Predigt holen und nicht im Gotteshaus, sondern draußen in der Welt. Da wird dein Beichten und dein Bekennen echt werden. Da wirst du ringen um die Nähe Gottes. Dort wirst du ihn von Herzen suchen. Dort wird dein Leben ohne Bruchstücke sein. Es wird ein fortlaufender Stempel Jesu Christi über unserem Leben sein. Und wir werden genau dort in den schwierigen und verwickelten Fragen erleben, wie er uns errettet. Er hat es am Ende wunderbar getan. Der Herr ließ einen Donner über die Philister kommen. Er hat viel tausend Waisen zu retten aus der Not. Oft ist es uns so, dass wir schon wie damals Israel fröhlich sein können, wenn wir wissen, wir sind in seiner Hand. Können Sie das von sich sagen? Ich bin in der Hand Gottes. Können Sie das von Ihrer Arbeit sagen? Können Sie das von Ihrem Bankkonto sagen? Unter dem Segen Gottes, ihm gehörig. Ihre Dienste, Ihre Freizeit, das, was Sie genießen und was Sie freut. Ihren Urlaub, den Sie antreten, in seinem Namen genommen und für ihn gelebt und im Namen Gottes sich dran gefreut. Gott will in unserem Leben seine Spuren hinterlassen. Und er will uns die Drucksituationen lösen. Und er will, dass Sie es erfahren. Amen. Wir singen vom Lied "Mir nachspricht Christus, unser Held" 256, die Verse 1 bis 3. Herr, dein Wort rührt an die Wundestelle unseres Lebens. Wir wollen immer nur vom Druck frei werden, von den Belastungen. Und du kannst sie wegnehmen, aber du willst auch das andere wegnehmen. Unser Herz, das überall sich Befriedigung sucht und sich an alles Vergängliche hinhängt und das doch nicht zur Ruhe in dir gefunden hat. Hilf uns, Herr, dass wir unter den Belastungen, in denen wir stehen, zu dem vollen Frieden in dir finden, dass unser Herz an dir sich freuen kann und an deiner Liebe und dass dein Friede in unseren Herzen regiere. Und wir wissen dann, dass du uns auch die Lasten wegnehmen kannst, wenn du es für richtig hältst, dass du uns das ganze Leben führen kannst, dass wir nur noch staunen können. Wollen dir auch danken für alle Befreiung, die wir schon erlebt haben. Hilf du uns zu einer ganzen Klärung, dass wir loslassen, was uns von dir wegführt. Dass wir uns nicht mit Dingen belasten, die uns aufhalten. Und du kannst uns dazu verhelfen, dass unser ganzes Leben ein Dienst für dich wird, indem du uns segnen kannst. Und wir bitten dich jetzt auch für die Menschen, mit denen wir reden, die zu uns kommen, die uns um Rat fragen, dass wir uns nicht verlieren in ein Vielerlei von Problemen, sondern dass wir die Linie sehen, dass du Menschenleben neu ordnen kannst, so wie du einst aus dem Chaos dieser Welt deine gute Schöpfung geschaffen hast. Herr, lass das auch durch unseren Dienst geschehen, durch unsere Gespräche. Und wir rufen dich jetzt an für so viele Menschen, auch in dieser Stadt, die ratlos und verzweifelt sind. Für junge Menschen, die in ihrer Verzweiflung zu Drogen ihre Zuflucht nehmen. Für Menschen, die im Alkohol untergegangen sind. Gib doch uns Weisheit, dass wir sie ansprechen können mit dem klaren Wegweisungswort von dir. Und wir danken dir, dass du uns gebrauchen willst, Menschen zu dir zu führen. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich. Und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir singen noch vom Lied 496, den sechsten Vers. benütze die Gelegenheit gerne, um auch etwas Ihnen von unserer Gemeinde zu sagen, was doch wichtig ist, dass wir uns informieren, was man schlecht schriftlich tun kann. Wir haben im letzten halben Jahr uns, das ist schon ein Jahr her jetzt, sehr gründlich befasst, wie wir die Heizungsverhältnisse unserer Kirche verbessern können. Die Gesamtkirchengemeinde hat ein Ingenieurbüro beauftragt, die zwei Varianten erarbeitet haben. Aber wir haben festgestellt, dass wir in der Lösung dieser schwierigen Heizungsfrage unserer Kirche nicht zu einer einhelligen Meinung im Kirchengemeinderat kommen. Wir haben darüber gebetet und haben dann schließlich den schweren Entschluss gefasst, das ganze Ding abzublasen, obwohl die Pläne schon sehr weit waren. Die Kirchenpflege war auch bereit, die Mittel aufzubringen, die Gesamtkirchengemeinde. Es war aber ein sehr großes Volumen von über 400.000 Mark und wir hatten einfach nicht den Mut dazu. Ich möchte Ihnen das sagen, dass wir den Winter über mit unserer alten Heizung leben müssen, die viele Mängel hat und die vor allem nicht umwälzt. Die Luft wird hinten hochgeblasen und bleibt dann irgendwo unter dem Dach hängen. Ich erkläre Ihnen das, weil ich das so klar sagen muss, dann haben Sie Verständnis. Wir haben auch immer durch den zweiten Gottesdienst Schwierigkeiten. Etwa in einem Gottesdienst wie jetzt ist nach 20 Minuten die Luft verbraucht. Einfach vom Volumen her, der Atmung, der Sauerstoff ist weg. Das merken Sie, dass Sie denken, ich schlafe schon ein. Es liegt nicht nur am Prediger. Deshalb lassen wir, wenn es irgend geht, in der Sommerzeit diese Klappen da offen. Bringen Sie einen Pelzmantel mit, wenn es friert, oder sitzen Sie ans andere Eck hinüber. Aber im Winter ist das nicht ganz so leicht. Wer sehr Sauerstoff empfindsam ist, der soll doch einfach, wenn es geht, den zweiten Gottesdienst benutzen. Wir können da nichts ändern, aber es ist noch keiner verstickt und noch keiner zusammengebrochen. Das ist doch auch wunderbar. Vielleicht ist doch noch besser. Wie machen wir es dann? Wir müssen sofort nach dem ersten Gottesdienst die Fenster öffnen und wenn da gerade einer am Fenster sitzt, tun Sie es, man kommt sonst nicht durch, auch den Winter über. Dann haben wir in 5 Minuten gelüftet, auch die Türe da hinten. Wenn Sie es wissen, dann können Sie uns helfen, oben auf der Empore. Und dann können wir gleich wieder schließen und die Heizung anmachen, so hat der zweite Gottesdienst dann wieder Wärme. Ich sage das aber noch aus einem anderen Grund. Wir hatten bisher die Abendmahlsfeiern nach dem ersten Gottesdienst und das geht dann einfach nicht. Dann können wir nicht mehr lüften, dann ist das auch irgendwie unwürdig, wir stehen unter Zeitdruck. Wir haben uns auch damit unterhalten und haben uns gefragt, wie wir das machen. Es gibt keine andere Lösung als eine, dass wir das Abendmahl im Gottesdienst feiern. Ich habe bisher diese Lösung nicht angestrebt, weil ich sagte, das erweckt mir den Anschein, als ob man Menschen zum Abendmahl nötigt. Aber wir haben gesagt, es ist so schwierig, das Abendmahl nun an den zweiten Gottesdienst noch anzuhängen. Da würden vielleicht manche da bleiben, aber wenn es bloß so hinten hingehängt ist und da strömen die Leute raus und so ein Hallo und dann sollen wir wieder zum Abendmahl sich sammeln. Es wirkt irgendwie schwierig. Wir haben uns nun entschieden, dass wir in den nächsten 3 Monaten das Abendmahl im zweiten Gottesdienst feiern. Einfach vor der Predigt in einer schlichten Feier, wie wir es sonst getan haben. Und ich bin überzeugt, dass es auch zu uns allen in einer neuen Weise reden kann. Ich denke, die Befangenheit ist nicht biblisch, dass wir uns scheuen, das Abendmahl häufiger zu nehmen. Jesus Christus hat seine Jünger aufgefordert, nehmt, esst. Und ich möchte alle einladen, am nächsten Sonntag, wir feiern das Abendmahl im zweiten Gottesdienst. Und in den nächsten 3 Monaten wird also keins mehr dem ersten Gottesdienst angehängt sein. Und ich freue mich, wenn wir eine schöne Abendmahlsgemeinde sind. Im zweiten Gottesdienst natürlich kann einer auch Brot und Kelch an sich vorübergehen lassen, aber es ist doch schön, wenn man so miteinander feiern kann und das Ganze nicht nur angehängt ist. Nächsten Sonntag, 11:15 Uhr, Abendmahlsgottesdienst mit Predigt. Wir haben ja dann die neue Predigtreihe Jesus kann, die am nächsten Sonntag beginnt. Morgen Abend ist der Besuchsdienst, der sich trifft, da freuen wir uns, wenn immer wieder neue dazustoßen. Ich möchte auch die bitten, die mal so in unsere Kirche reinkommen. Bei uns finden sie gleich Gemeinschaft, aber im Arbeiten. Und da geht jemand mit ihnen, dürfen sie sich anschließen. Wir besuchen neu Zugezogene. Morgen Abend um 18.30 Uhr bei mir in der Wohnung. Wenn Sie nicht wissen, wo ich wohne, nehmen Sie einen Gemeindebrief mit. Der liegt am Ausgang auf und da steht es drin. Wir fangen am Dienstag mit der neuen Reihe im Bibeltraining an, wie die Welt begann. Wie Gott die Welt geschaffen hat. Die Aussage des Schöpfungsberichtes, das ist ein schreckliches Wirrwarr, auch unter gläubigen Leuten, über die Bedeutung der Schöpfungsgeschichte. Genau das, was wir heute gehört haben. Gott, der aus dem Chaos eine Schöpfung macht. im Chaos unseres Lebens durch sein Wort. Unser Opfer heute ist für das Schwarze Kreuz bestimmt, die ja ihre Jahrestagung an diesem Wochenende bei uns haben. Das ist der Dienst an gefangenen Menschen in unserem Land. Sie erbitten dieses Opfer für Bibelkalender, die sie den Gefangenen geben wollen für ihre Zellen. Vielen Dank für alle Gaben. Bestattet wurde in der vergangenen Woche Maria Bubeck, geborene Vollmer, 84 Jahre, Danniger Straße 4. Bertha Lupfer, geborene Fuchs, Hausfrau, 74 Jahre, Hohenheimer Straße 29. Wir hörten das Wort am Grab: Gott gibt den Müden Kraft und Stärke genug den Unvermögenden. Und das will der Herr auch Ihnen bestätigen, und darum legt er seine segnende Hand auf Sie. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.